Herzlich willkommen zu Beyond Duality, dem nicht nur Kommunikationsbranchen-Podcast. Unser aktuelles Thema ist Nachhaltigkeit und das hat sich ja von so einem Nischenthema hin zu einem Thema entwickelt, was so breit und so tief und so hoch ist, dass es durch keine Tür mehr durchpasst. Deswegen müssen wir darüber reden, aber eben nicht nur darüber reden. Und die Initiatorinnen des Projektes, über das wir heute sprechen werden, haben sich genau dieses aus dem Reden ins Handeln kommen, auf die Fahne geschrieben. Konkret geht es um ein Projekt, das ich finde schon das bemerkenswerteste der letzten Jahre oder zumindest auf jeden Fall diesen Jahres ist. Das Projekt heißt Labor Tempelhof. Es waren konkret 3, respektive geplant 4 Konzerte. Darüber werden wir auch noch was hören, warum das vierte nicht stattgefunden hat. Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin von den Ärzten und den Toten Hosen, die komplett, ich drück's bewusst mal ganz simpel aus, nachhaltig und kreislaufwirtschaftlich geplant, organisiert, durchgeführt und nachbereitet werden. Also das war jetzt die sperrige Variante von dem, was wir gleich noch viel genauer hören wollen. Dafür habe ich 2 Gesprächspartner, die die ganze Arbeit gemacht haben, die quasi auf 2 verschiedenen Seiten das Projekt verantwortet haben, als da wären Jonna Klaassen von Cradle to Cradle. Das ist noch so ein Begriff, den müssen wir gleich noch zu klären haben, aber er stammt schon aus den 1990er Jahren von Michael Braungart damals. Ich kann mich an einen Vortrag von Ihnen erinnern, den ich damals gehört habe und dachte so, Mensch, so lange ist es schon her. Cradle to Cradle sagt, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, dass es darum geht, das lineare Denken des Wirtschaftens abzulösen, weil das bringt uns nicht weiter, was wir ja heutzutage merken, weil das nur weniger von allem Schlechten ist nicht ausreichend, sondern in eine Kreislaufwirtschaft zu überführen. Aber dazu gleich noch mehr. Jonna, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch da zu sein. Vielen Dank.
Und dann ist da noch Katrin Wipper von Loft Concerts, wobei man muss ja auch dazu sagen, es gab ja, sie schüttelt schon den Kopf, weil ich auch gesehen habe, dass du was anderes hingeschrieben hast, es gab ja noch mehr Projektpartner. Das Line-up auf der Website liest sich wirklich fantastisch, wer da alles dabei war. Das könnt ihr gleich auch noch ergänzen, aber du hast eher die künstlerische Seite verantwortet. Und wir werden die Frage zum Beispiel zu besprechen haben, warum ist denn womöglich Kunst und Konzerte in dem Fall absolut das richtige Testbett dafür? Das Interessante ist nämlich, dass ihr das natürlich nicht gemacht habt, um diese Konzerte jetzt nachhaltig zu machen, sondern ihr habt das getan, um eine Blaupause zu liefern, sodass andere davon lernen können. Und deswegen will ich das schon vorwegnehmen, dass es eben dazu einen ausführlichen Report, einen Summit geben wird, wo die ganzen Erfahrungen, was funktioniert nicht, zusammengefasst sind. Also auch an dich, Katrin, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Dankeschön. Und vielleicht ganz kurz, um die Verwirrung komplett zu machen. Ich bin eigentlich von The Change Agency, der Agentur für nachhaltigen Wandel. Wir sind eine Nachhaltigkeitsberatung für die Musikbranche. Und Loft und SBS Event Support haben uns in das Projekt mit reingeholt. Also wir repräsentieren quasi die Seite der Veranstaltenden im Projekt.
Jetzt gab es noch 2 Hauptpartner, wollte die vielleicht auch noch nennen. Es war Kikis kleiner Tourneeservice, der ja so klein gar nicht ist. Ne? Und noch ein weiterer Partner. Ne?
Genau, die Projektinitiatoren sind die Cradle to Cradle NGO, Loft Concerts GmbH, SBS Event Support GmbH und KKT GmbH, also Kikis kleiner Tourneeservice. Also es quasi die Booking-Agentur der Bands, die örtlichen Veranstalter und die örtliche Produktionsfirma. Und Jonna kann da noch mehr zu Cradle to Cradle sagen.
Ja. Jetzt ist das, wir fangen mal vorne an am besten. Das ist immer ganz gut, gerade bei so einem Thema. Wenn sich ein Thema so entwickelt hat, wie ich es gerade sage, Nachhaltigkeit, wir kennen das, da war es mal in der ökologischen Nische, würde ich sagen, hat sich dann sehr interessant entwickelt. Und als ich mich durch die ganzen Unterlagen gewühlt habe und durch eure Website und mir das alles durchgelesen habe, da fiel natürlich auf, dass da sehr viel Know-how und Erfahrung auch der letzten Jahrzehnte sicherlich drin steckt oder auch der aktuellen Erfahrung von vielen Partnern, die man ja eben auch braucht. Und da wurde sicherlich sehr stark daran gefeilt, wie jeder Satz, jeder Absatz geschrieben wird, wie man das kommuniziert. Aber was ich vermute, was ich auch rausgelesen habe, ist ein bisschen, dass ihr auch sehr stark um die einzelnen Worte wahrscheinlich gefeilt habt. Also es gibt da sehr viele neue Worte, alte Bekannte, die man aber definieren muss. Es gibt dann so Worte wie Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit und dergleichen. Und ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, dass wir uns zu Beginn mal damit mit diesen Worten beschäftigen und auch immer mal wieder darauf kommen, weil es gibt wahrscheinlich auch Worte, die ihr erfinden musstet, weil es die noch nicht gab. Und da so eine Abgrenzung sozusagen sehr wichtig ist. Und da möchte ich mal mit dem Wort anfangen, wo eigentlich jeder meint zu wissen oder eine gewisse Vorstellung hat, was das beinhaltet, nämlich Nachhaltigkeit. Jetzt müssen wir das nicht definieren. Wir gehen mal davon aus, das hat jeder gehört. Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was irgendwie Nachhaltigkeit ist, was es sein sollte. Es ist ja auch ein, wie ich finde, sehr schönes Wort, weil es sehr gut beschreibend ist. Katrin, erklär uns mal in eurem Projekt, wie euer Verständnis, euer Blick auf Nachhaltigkeit definiert ist.
Genau, ich glaube, vielleicht ist da Jonna tatsächlich die bessere Ansprechpartnerin, weil das ganze Projekt ja nicht nur mit nachhaltigen Ansätzen konzipiert wurde, sondern eben auch mit kreislauffähigen Elementen. Deswegen, also ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Für mich ist nachhaltig ein Konzert, das sowohl ökologische als auch soziale Aspekte berücksichtigt. Und das ist definitiv beim Labor Tempelhof der Fall gewesen. Also es gab sowohl im sozialen Bereich ein groß angelegtes Awareness-Konzept, eine Kampagne vor Ort, als auch natürlich wurde Barrierefreiheit berücksichtigt und mit einem Team vor Ort abgebildet. Und genau, vielleicht kann Jonna dann noch zu den kreislauffähigen Elementen ergänzen.
Ja, dann würde ich sagen, dann Jonna, nimm du gleich mal den Ball auf und ergänz es bitte darum, das wäre nämlich meine Frage an dich, weil das ist ein Wort Cradle to Cradle, hat man schon gehört, bedarf aber sicherlich auch noch eine genauere Definition. Es ist ja quasi im Grunde das größere Thema, in dem das Thema Nachhaltigkeit sozusagen mit reingehört. Also jetzt beides mal von dir sozusagen erklärt und definiert.
Ja, gerne. Also Cradle to Cradle als solches bedeutet ja von der Wiege zur Wiege. Das heißt, es ist ein Ansatz, der sich vor allem damit beschäftigt, Produkte, aber auch gesamte Abläufe und die Welt von vornherein zu denken. Das heißt, es ist ein Ansatz für eine echte Kreislaufwirtschaft und in der Klima- und Ressourcenschutz wirklich zusammengedacht wird. Und Cradle to Cradle bietet Lösungen für ökologische, ökonomische und soziale Probleme. Das heißt, wir stellen allem Handeln ein positives Menschenbild voran, in dem Sinne, dass Menschen Nützlinge sein können, die eben nicht weniger schlecht handeln, sondern richtig gut. Und mit kreislauffähigen und für ihre geplante Nutzung geeigneten Materialien, aber auch erneuerbarer Energie, wie Wasserkreislaufen oder fairen Arbeitsbedingungen. Das heißt, Cradle to Cradle ist letztlich eine Denkschule und ein Designkonzept. Das eine bezieht sich wirklich auf gesamtheitliches Denken, Handeln und wie ich an die Welt herangehe, also wirklich als als Denkschule. Und das andere ist ein Designkonzept, das sich vor allem auf Produktebene abspielt. Das heißt, wirklich Produkte von vornherein zu denken und sich von vornherein zu überlegen, was hat mein Produkt für ein Nutzungsszenario? Wo landet das am Ende? Wenn ich jetzt von einem Merchandise-T-Shirt ausgehe, möchte ich, dass das dafür gedacht ist, auf meiner Haut getragen zu werden. Das heißt, dass alle Materialien, die für das Färben, für den Druck, für die gesamte Produktion des T-Shirts verwendet werden, auch dafür gemacht sind, auf meiner Haut getragen zu werden. Das ist aktuell nicht der Fall im normalen Wirtschaften, sage ich mal. Und ich möchte natürlich auch, dass wenn die Nutzung von meinem T-Shirt vorbei ist und ich das nicht mehr tragen möchte, dass ganz klar ist, wo das landen kann. Das heißt, es ist für den biologischen Kreislauf oder für den technischen Kreislauf designt worden. Im Fall von einem biologischen Kreislauf kann das T-Shirt kompostiert werden. Das heißt, es kann vollständig in der Umwelt abgebaut sein und abgebaut werden, ohne schädliche Stoffe zu hinterlassen, beziehungsweise im besten Fall sogar einen positiven Mehrwert, nämlich Bodenaufbau, wieder Biomasse zu schaffen. Ist es für einen technischen Kreislauf gemacht, was jetzt bei eben technischen, bei Kunststoffmaterialien der Fall wäre, dann müsste es hundertprozentig in den Kreislauf geführt werden und eben in seine Bestandteile wieder zerlegt werden, wofür aber auch von vornherein sich überlegt werden muss, welche Bestandteile tue ich überhaupt in mein T-Shirt und welche kann ich zu 100% in den Kreislauf wieder zurückführen. Um das so ein bisschen auf die Konzertebene zu heben, also die beiden Akteure, die jetzt ja vielleicht noch nicht genannt wurden, die das Projekt Labor Tempelhof aber ermöglicht haben, sind die Toten Hosen und die Ärzte, die ihre Konzerte zur Verfügung gestellt haben für uns, auf denen wir ein Labor errichten konnten, um wirklich Dinge auszuprobieren und zu schauen und einen Status quo zu bekommen von den Dingen, die zum jetzigen Zeitpunkt schon möglich sind. Und aus Cradle-to-Cradle-Perspektive sind die Konzerte eben ein perfekter Ort, also wirklich ein geschlossenes, wie man es ja in einem Labor auch sich wünscht, ein geschlossenes System, wo Dinge ausprobiert werden können, die dann übertragbar sind, A, auf andere Konzerte, aber B, auch auf andere Lebensbereiche. Also das auch da nochmal größer zu sehen und zu sagen, naja, eigentlich ist ein Konzert, wo 60.000 Menschen sind, im Prinzip eine Kleinstadt, die alle die Dinge tun, die auch eine Kleinstadt tun würde. Und damit halt auch wirklich die gesellschaftlich relevanten Themen alle abgedeckt sind, wie Sanitär, Wasser, Strom, Lebensmittel, also Food-Bereich. Also dass genau die relevanten Themen dort abgedeckt sind.
Kathrin, die künstlerische Seite, da wäre für mich die Frage, sind die prädestiniert dafür? Das Interessante ist ja, gut, jetzt ist es hier auf eine gewisse Art und Weise zustande gekommen, weil, glaube ich, Bella B. von den Ärzten bei Cradle to Cradle mit aktiv ist, was für mich eine Neuigkeit war. Sind die prädestiniert dafür? Warum sind Konzerte im Grunde ein wunderbares Testbett? Jonna hat das gerade schon so ein bisschen beschrieben, aber wenn du auf der künstlerischen Seite guckst, besteht da grundsätzlich mehr Offenheit, als das, wie wir das eigentlich kennen?
Oder von es ist so ein bisschen eine kleine Ambivalenz bei der Frage, weil ich glaube, dass eigentlich Konzerte und Festivals und Veranstaltungen, wo viele Menschen zusammenkommen, ein unglaublich tolles Potenzial haben, diese Menschen auch zu inspirieren. Also ich glaube definitiv an die Vorbildwirkung von Menschen, die auf Bühnen stehen und eine große Reichweite haben. Und wenn das für was Gutes genutzt wird, dann ist es wunderbar, ganz großartig. Also man sieht es zum Beispiel auch im Bereich Nachhaltigkeit. Es gibt jetzt noch nicht so viele Bands, die sich damit auseinandersetzen. Aber die, die es tun, machen es auf eine schöne Art und Weise und schaffen es, ihre Fans auch mitzunehmen auf die Reise und zu inspirieren. Egal, ob das jetzt Billie Eilish ist, wenn sie über, weiß ich nicht, vegane Ernährung spricht. Ich glaube, dann schafft sie mehr Veränderungen in der Gesellschaft, als wenn das das amerikanische, weiß ich nicht, Food and Drug Administration machen würde. Oder ich weiß nicht genau, wie die Behörde in Amerika heißt, die sich um solche Themen kümmern könnte. Aber ich glaube definitiv an die Kraft von Vorbildern und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Bands und Menschen gibt, die ihre Bühne und ihre Reichweite dafür nutzen, sich für eine nachhaltige Lebensweise einzusetzen. Ich glaube, dass die Bereitschaft auf Seiten von Bands und KünstlerInnen noch gar nicht so hoch ist, weil, das sieht man dann an einem weiteren Beispiel, nämlich an Coldplay, die Gefahr des Shitstorms oder Greenwashing-Vorwürfen durchaus real sind. Und in unserer Arbeit mit anderen Bands, wir haben zum Beispiel also als The Change Agency dieses Jahr auch mit Seed zusammengearbeitet, merkt man, dass immer noch so eine Angst oder so ein Befangen da ist, sich mit dem Thema zu positionieren, weil man natürlich nicht sich mit Greenwashing-Vorwürfen auseinandersetzen möchte. Deswegen,
also wenn ich das richtig mitbekommen habe, um das zu erklären, bei Coldplay war das Problem, dass die als Sponsor oder als Zusammenarbeit mit einem Ölkonzern zusammengearbeitet haben und daher der Vorwurf entstand, ne?
Richtig, wobei man auch dazu sagen muss, also um Konzerte dieser Größenordnung umzusetzen, braucht man normalerweise irgendeine Art von Kraftstoff. So, und ob der Diesel jetzt, das ist im größten Fall oder im überwiegenden Fall Diesel. So, deswegen arbeitet man immer auf irgendeine Art und Weise mit einem Mineralölkonzern zusammen. Der Vorwurf bei Coldplay war, dass sie mit einem Mineralölkonzern zusammengearbeitet, der eine Dieselalternative angeboten hat, HVO, das 70-80% weniger Emissionen hat als Diesel. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass dieser Vorwurf zustande kam, weil eigentlich haben sie ja schon eine Verbesserung angeboten. Also statt normalen Diesel einzusetzen, haben sie HVO eingesetzt, was besser ist als Diesel. Also definitiv eine Übergangstechnologie, aber auf jeden Fall besser als der Status quo.
Ja, da sind wir aber schon ein bisschen bei einer Sache, die mir auch gerade schon klar wurde, dass das natürlich ein großes Kommunikationsproblem ist. Ja, weil ich habe auch über euer Projekt gelesen und dann war immer wieder von Klimaneutralität die Rede, obwohl ihr die ganze Zeit von klimapositiv sprecht. Also das heißt, auch da diese, was ich auch eingangs meinte mit den Begrifflichkeiten, wo in einem Wort große Unterschiede stecken, die aber medial dann sehr stark vereinfacht werden. Also ob jetzt in dem Bereich, im Kontext von Coldplay, da liest man das in den Headlines, oder was die Vereinfachung anbelangt, dass die Leute das verstehen. Ich meine, kann man denen nicht so viel zumuten? Also oder braucht es dann wirklich tatsächlich die kommunikative Kraft von so Protagonisten wie Musikern und Musikerinnen?
Also ich glaube, wenn wir, also Cradle to Cradle ist, aus Cradle to Cradle Sicht reicht eine Klimaneutralität nicht aus. Und wenn wir, also Ziel muss es eben sein, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Und das ist auch der Moment, in dem eine Klimapositivität ins Spiel kommt. Wir wollen eben die Klima- und Ressourcenkrise zusammendenken. Das heißt, wenn wir es schaffen können, und davon gehen wir aus, Ressourcen so im Kreislauf zu führen, dass sie eben zu 100% zurückgewonnen werden. Wenn ich also bestes Beispiel aus dem Labor Tempelhof ist vielleicht das ist der Sanitärbereich. Wenn wir schaffen, die Feststoffe, die wir als Menschen dort lassen, im Kreislauf zu führen, dann schaffen wir es nicht nur A, den Phosphor zurückzugewinnen und andere Nährstoffe, die dann wiederum einen Beitrag leisten, um Pflanzenwachstum zu ermöglichen und damit unsere Ernährung zu ermöglichen. Denn Phosphor ist eine Ressource, die in weniger als 100 Jahren alle ist, in dem, wie wir sie aktuell gewinnen. Und daher muss sich einfach auch der politische Rahmen ändern und die Verordnungsrichtlinien ändern, die eben besagen, dass Phosphor, also dass es verpflichtend wird, solche Rohstoffe zurückzugewinnen. Hm. Und das haben wir im Labor Tempelhof zu 88% geschafft. Das heißt, 88% aller Toiletten, die dort vor Ort waren, konnten Nährstoffe zurückgewinnen. Und in dem Falle eben vor allem Phosphor. Und zusätzlich dazu entsteht bei dem einen Teilprojekt, was wir da mit dabei hatten, entsteht eben auch ein Humusboden und ein Humusdünger, der im Anschluss wieder für Pflanzenwachstum verfügbar und es halt direkt verfügbar macht für Pflanzen. Das heißt, es entsteht automatisch durch die Kreislaufführung ein Mehrwert, der sichtbar ist und der auch messbar ist. Und deshalb muss eben, also reicht an der Stelle Neutralität eben einfach nicht aus.
Wo wir jetzt schon gerade dabei sind, ich habe jetzt schon so Fragen im Kopf, ganz zu Anfang, als du vom positiven Menschenbild gesprochen hast, da komme ich aber später drauf zurück, weil ich glaube, es wäre gut, dass wir jetzt mal so ein paar konkrete Beispiele nennen. Du hast gerade schon gesagt, was die Toiletten anbelangt. Es gibt die Geschichte über die Pommesgabeln, wo man auch mal gesehen hat, dass Dinge nicht funktionieren in dieser großen Skalierung. Erzählt mir doch beide mal eure ein, zwei Lieblingsbeispiele sozusagen, unterschiedliche natürlich, von den vielen, vielen Sachen, die ihr gemacht habt. Wir müssen vielleicht auch mal eben die Bandbreite dessen klar machen, was das bedeutet, so eine Kleinstadt-Festival oder Konzert auf diese Art und Weise zu betreuen. Also haut mal raus, was da so alles an Themenfeldern so ist, was euch als erstes einfällt, wohl wissend, dass wir die nicht alle nennen können. Das steht dann in dem Bericht, den wir auf jeden Fall auch verlinken und verteilen werden.
Genau, ich kann ja mal ein paar Kategorien zumindest nennen. Also und vielleicht auch nochmal zur Einordnung, also die Konzerte hatten zum Ziel, so nachhaltig und kreislauffähig wie möglich zu sein und das dann eben noch eingebettet in der Kommunikationskampagne, also dass so dieses Element Bildung nicht untergeht, weil das ja auch total wichtig ist, das Wissen transparent zu teilen. Egal, ob das jetzt in die Gesellschaft reingetragen wird, indem man vor Ort ein Kommunikationskonzept für Fans hatte oder in die Politik, indem man einen Report geschrieben hat für politische EntscheiderInnen und auch Führungen vor Ort angeboten hat oder eben in die Veranstaltungsbranche. Und das ist das besagte Guidebook, an dem wir gerade arbeiten. Aber vor Ort gab es eben so Pilot-Cases, unter anderem oder andere Möglichkeiten, diese Konzerte kreislauffähig oder nachhaltig zu gestalten, unter anderem in den Kategorien Energie, Ernährung, Wasser, Produktion, Sanitär, Mobilität, Print, Textil, Entsorgung und Soziales, plus eben dann noch die Nachhaltigkeit auf Seiten der Bands, also der Tourproduktion an sich. Und die drei größten Faktoren, und da spreche ich jetzt aus der Nachhaltigkeitsbrille, weil wir denken ja immer in Emissionen und Reduktion von Emissionen, sind Mobilität, Energie und Ernährung. Und da hat das Labor Tempelhof definitiv die Messlatte hochgelegt, denn es wurde 100% Feststrom, der natürlich Ökostrom war, vor Ort eingesetzt. Und die vier Lichtmasten und das Havarieaggregat, das normalerweise mit Diesel befüllt wäre, hatten wir eben HVO-hydrierte Pflanzenöle, um die Emissionen auch runterzubekommen. Das mal als ersten Aufschlag. Jana, möchtest du vielleicht noch ein paar Sachen ergänzen? Kannst du uns auch gerne noch weiterreden, aber es ist ja schöner, wenn es ein ausgeglichenes Gespräch ist, ne?
Ja. Es geht wirklich darum, so ein Gefühl zu vermitteln für Leute, die nicht da waren. Also das heißt, und ich habe das durchgelesen und diese ganzen Aspekte, du hast die Themenfelder gerade so runtergerattert quasi, aber in jedem dieser Themenfelder habt ihr ja sozusagen neue Ansätze ausprobiert. Und jetzt geht es gerade mal ein bisschen darum, das Gefühl dafür zu schärfen, oder die Wahrnehmung dafür zu schärfen, was da eigentlich mit zusammenhängt und weshalb das auch sehr viele Player und Überlegungen dazu braucht. Also bitte, Jona.
Ja, ich greife mein Lieblingsthema Sanitär, glaube ich, nochmal auf, weil ich das einfach auch ein gesellschaftlich so wahnsinnig relevantes Thema finde. Und was da für uns eine Herausforderung war, definitiv, war zum einen eben zu schauen, oder es war relativ schnell klar, wir brauchen und wir wollen Komposttoiletten. Das heißt Trockentoiletten, die kein Wasser verbrauchen, was dazu führt, dass man, je mehr Trockentoiletten wir natürlich einsetzen können, einfach erhebliche Mengen an Wasser vor Ort reduzieren, die wir nicht verschmutzen, nicht verbrauchen, weil an der Stelle sei auch gesagt, es wird ja auch in Deutschland mit Trinkwasser gespült. Und aus Cradle-to-Cradle-Perspektive geht es dann eben vor allem darum, das Wasser zu gebrauchen, aber eben nicht zu verschmutzen. Und das ist eben ein Aspekt, den man auch in allen möglichen Bereichen der Konzerte mit berücksichtigen kann. Das heißt zum Beispiel auch bei Merchandise-T-Shirts, die in der Lieferkette sicherstellen können, dass das Wasser, was dort für die Produktion verwendet wird, nur verwendet wird und eben nicht verschmutzt wird. Das heißt, es läuft genauso sauber, wie es reingelaufen ist, in die Produktionsstätte auch wieder raus. Das ist ein optimales Szenario. Und das ist auch in dem Falle bei 17.000 Shirts, die wir vor Ort hatten, die verkauft wurden, nach Cradle to Cradle Gold zertifiziert, eben passiert. Beim Sanitär war es eben so insofern spannend, Komposttoiletten wollten wir direkt, war klar, aber auch da ist eine Kostenfrage natürlich und auch eine Logistikfrage. Also Komposttoiletten sind in vielen Fällen deutlich massiver. Wir haben aber dann einen Anbieter gefunden, der extrem platzsparend seine Toiletten verpackt und vor allem eben dieses spannende Konzept hat, die gesamten Feststoffe zu sammeln, zurückzunehmen und in einem Pilotprojekt, das auch ein von der Europäischen Union gefördertes Forschungsprojekt ist. Das heißt, daraus einen Humusdünger zu erstellen. Und zum aktuellen Zeitpunkt darf man Düngemittel, die aus menschlichen Feststoffen entstehen, nicht auf Felder ausbringen. Das versagt aktuell die Düngemittelverordnung. Und da ist natürlich, also ist dieses Forschungsprojekt dazu da, zu zeigen, es geht aber trotzdem und es hat keinen negativen Einfluss, sondern vielleicht sogar einen positiven Einfluss, wenn wir Düngemittel nutzen. Das heißt, die haben bestimmte Testfelder, auf denen die diese Düngemittel auch tatsächlich ausbringen können. Und das ist natürlich was aus unserer Sicht total unterstützenswert ist, weshalb wir diesen Anbieter auch vor allem ausgewählt haben. Und dann haben wir geschaut, okay, es muss auch noch Mobiltoiletten geben. Wie kriegen wir es hin, auch bei Mobiltoiletten Kreisläufe zu schließen? Normalerweise werden in den Mobiltoiletten relativ schädliche chemische Substanzen verwendet, die eben Geruch vermindern, die aus hygienischen Gründen da verwendet werden, aber aus ökologischer und toxikologischer Sicht eben nicht so förderlich sind, sondern extrem schädlich. Das heißt, da haben wir geschaut, wie kann man vielleicht alternative Mittel einsetzen und da dann auch wirklich mit jedem einzelnen Anbieter ins Gespräch zu gehen und zu schauen, was könnt ihr denn schon, was habt ihr schon, welche Möglichkeiten habt ihr? Und da war tatsächlich eigentlich ein spannender Punkt, dass sie gesagt haben, wir wollten sowieso dieses Mittel mal ausprobieren. Dann haben wir gesagt, prima, wir machen ein Labor, dann probiert es doch direkt bei uns mal aus. Und so haben die eben genau dieses ökologische Mittel verwendet. Und wir haben dann mit denen gesprochen, wo bringt ihr die Sachen hinterher hin? Wo kommen die Inhalte der Toilette hin? Und dann haben sie gesagt, ja, da und da. Und es gibt in Berlin eben nur eine Kläranlage zum jetzigen Zeitpunkt, die Phosphor zurückgewinnt aus dem Klärschlamm. Also haben wir mit denen gesprochen, gesagt, hey, legt doch bitte eure Route so weit um, dass ihr das dahin bringen könnt. Und wir es schaffen können, wirklich auch Phosphor aus den Toiletten zurückzugewinnen. Also vielleicht, um einen kleinen Eindruck zu vermitteln, wie viele Einzelschritte dabei notwendig waren, um am Ende auf diese jetzt 88% Rückgewinnung zu kommen. Also da sind einfach wirklich sehr viele und sehr kleinschrittige und auch in die Lieferkette reingehende Themen für uns auf dem Tisch gewesen.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt gewesen der Skalierbarkeit. Also Dinge, die im Kleinen schon funktionieren, wo man dann, wie an dem Beispiel gerade zu sehen, in Schwierigkeiten kommt, wenn es dann für 60.000 Leute ist oder in einem größeren Kontext sozusagen passieren muss und die Möglichkeiten noch gar nicht geschaffen sind. Da gab es auch dieses von mir schon erwähnte kommunikativ sehr starke Pommes-Gabel-Beispiel, wo das eben nicht gelungen ist, was ja, ich finde, auch ein wichtiger Punkt ist zu sagen, und das kommuniziert ja überall, das geht nicht darum, dass alles gelingt. Katrin hat am Anfang gesagt, so nachhaltig wie möglich. Heißt nicht 100% nachhaltig, was ja auch kaum glaubwürdig ist letzten Endes, wenn das Unternehmen dann immer kommunizieren, dass sie so nachhaltig sind. Wie war dieses Pommes-Gabel-Beispiel? Wenn ich das jetzt schon zweimal erwähnt habe, müsst ihr es jetzt mal erklären.
Ja, vielleicht, weil das direkt aus der Cradle-to-Cradle-Blase kommt, mache ich das vielleicht mal ganz kurz. Letztlich ist das ein Startup aus Hamburg, die aus Agrarabfällen, also letztlich so Hülsen aus Getreide, einen Stoff hergestellt haben und entwickelt haben, der innerhalb von 9 Wochen auf dem Hauskompost abbaubar ist. Das heißt, ein ehrlich abbaubarer Kunststoff. Und dann haben sie es, also daraus entsteht dann so ein Granulat, und dieses Granulat kann man dann in einem Spritzgussverfahren in jegliche Formen bringen. Aber da das Material, also da ist der Fun Fact, in Europa sind Einwegplastik-Sachen ja verboten mittlerweile. Das heißt, viele von den Produktionsstätten haben auch ihre Arbeit eingestellt, sodass diese Maschinen nicht mehr in Betrieb sind. Und wir mussten außerhalb der EU, wurde eben dann jetzt getestet, für also wie der Einsatz von diesem Granulat funktioniert, um eben, weil diese Formen halt nicht mehr da sind. Und da, weil es einfach ein neues Material ist, dauert eben der Prozess entsprechend länger, und uns fehlte letztendlich einfach die Zeit, um das noch ausgiebiger zu testen, oder uns, aber dem Unternehmen entsprechend, sodass das nicht skalierbar war. Die mussten am Ende diese Gabeln da einzeln rauspulen aus dem Automaten, und das ist natürlich dann für 60.000 nicht so eine gangbare Lösung. Und dadurch konnten wir aber zeigen, dass es möglich ist, und wir haben an der Stelle auch geschafft, die beiden Unternehmen, die da Interesse dran haben, also die Hersteller und die Abnehmer, letztlich zusammenzubringen und da auch eine Partnerschaft zustande zu bringen. Und wir hoffen, dass dann auf zukünftigen Events diese Pommesgabel verwendet wird, weil im Endeffekt sind das halt oft kleine Items, die einfach auf dem Boden landen. Und wenn die dann dafür gemacht sind, dass sie da auch bleiben dürften, wenn sie das denn tun, also dass sie einfach wirklich sich abbauen, dann ist das natürlich ein gelungener Case.
Genau, vielleicht auch noch, also das Ziel so aus unserer Ecke, jetzt mehr so aus der Nachhaltigkeit, ist dann eher auf Mehrweg zu setzen. Und wir wollen natürlich nicht, dass die Pommesgabel auf dem Boden landet.
So. Nein, also sondern im wenn Sinne dann, von, wenn sie es dann tut.
Genau, ja, weil genau, also aus unserer Sicht ist Mehrweg einfach die Art, auf großen Events mit diesen Müllproblematiken umzugehen. Also zum Beispiel auch in Form von Mehrwegpfandbechern oder eben auch Mehrweggeschirr. Aber das ist ja auch spannend, dann in so einem Projekt die unterschiedlichen Sichtweisen zu erhalten.
Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil jetzt kam gerade diese Unterscheidung zwischen Kreislauf und Nachhaltigkeit sozusagen dann ein bisschen heraus. Hat das immer ganz gut gematcht, also oder widerspricht sich das eben auch mal teilweise? Ist zum Beispiel Mehrweg dann auch kreislauffähig, oder wie war das in diesem Projektfortschritt, als ihr vorangeschritten seid und so viele verschiedene Projektpartner auch dazu kamen. Ist das einfach gewesen, sich zu einigen, oder gibt es da auch wirklich schwierige Fälle, wo dann quasi eine Entscheidung relativ schwierig ist?
Also ich glaube, das Ziel ist ja das Gleiche, ne? Und ich glaube, die Frage ist nur, wie der Weg dahin führt. Und ich glaube, dass so Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit und Cradle to Cradle eigentlich ideale Ergänzungen sind. Man muss eben nur gucken, wie es auf Konzerten, also wo die Grenzen sind oder vielleicht auch die Systemgrenzen oder auch die Grenzen der Verantwortlichkeit. Also wir sind teilweise an Grenzen gestoßen, weil sehr viel Material auf Veranstaltungen eben auch dazu gemietet ist. Und dann muss man, also wir haben das natürlich probiert, aber teilweise ist dann natürlich auch also diese Grenze der Zuständigkeit taucht dann auf. Also kann ich von meinem Zeltverleiher, kann ich Material, ein anderes Material verlangen? So, ne? Also das liegt dann vielleicht gar nicht mehr in meiner Verantwortung oder gar nicht mehr in meinem Verantwortungsbereich, den ich beeinflussen kann. Also das waren teilweise Grenzen, auf die wir gestoßen sind.
Also ich glaube, vielleicht um das nur kurz zu ergänzen, also vor allem ist Cradle to Cradle ja auch ein Konzept, das sich ganz holistisch und eben beim Design anfängt. Und das ist natürlich genau das, was Katrin gerade sagt. Wenn wir halt Sachen mieten und das gibt es halt schon einen Bestand, dann war es halt immer eine Abwägungsfrage zu sagen, naja, nutzen wir jetzt dieses Material zu Ende, sage ich mal, oder kann man eben dort ansetzen und sagen, zukünftig solltet ihr aber, und das ist natürlich das, was Cradle to Cradle in Form von einer Transformation dann auch anstoßen will, zu sagen, welche sind denn die Materialien, die eigentlich für einen Zeltbau relevant sind? Wenn es eine PVC-Plane ist, dann ist es ein Material, das ausdünstet, das mit Chemikalien versetzt ist, das mit Weichmachern und sonstigen schädlichen Materialien häufig einfach in Verbindung ist. Und das gelangt eben unweigerlich durch Abrieb, durch Auswaschung eben in die Umwelt. Und das ist natürlich was, wo wir angesetzt haben und zumindest mit den jeweiligen Partnern oder mit den Dienstleistern auch ins Gespräch gegangen sind und gefragt haben, was verwendet ihr denn für Materialien? Und transparent zu sagen, hey, das ist das aktuell verwendete Material. Und was wäre denn ein Optimalszenario? Wo wollen wir denn zukünftig hin? Und das ist natürlich das, was man immer ausdiskutiert, an welchen Stellen braucht es jetzt eben die pragmatische Lösung, die dazu führt, dass das Konzert so oder so stattfindet, und welches ist die Lösung, die eben für eine langfristige Transformation notwendig ist. Und das ist ja auch genau das, was Labor Tempelhof zeigen will. Also wie ist der Status quo und wo wollen wir hin, um eine Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft nach Cradle to Cradle notwendig ist.
Und vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, also Hebel vor Ort, die man beeinflussen konnte, waren eben, wie Jonas schon meinte, sanitär. Es ist das Mobilitätsverhalten des Publikums ein Stück weit, also indem man es indirekt beeinflusst, indem man ÖPNV in den Tickets mit einkalkuliert oder mit inkludiert, indem man vor Ort eine kostenlose Fahrradgarderobe zur Verfügung stellt, indem man auf der Webseite kommuniziert, dass keine Parkplätze vorhanden sind. Weitere Kategorien vor Ort, die man beeinflussen kann, ist die Ernährung, also die Tatsache, dass es sowohl im Backstage, also hinter der Bühne, ein komplett 100% vegetarisches, veganes Angebot für die Bands und Crew gab, für den gesamten Aufbau- und Abbauzeitraum auch. Und vor der Bühne, ein Ziel war 70%, am Ende waren es dann nur 60% vegetarisch-veganes Angebot vor Ort angeboten hat. Also das sind so die Hebel, die man beeinflussen kann. Sanitär, Energie, auch Abfall. Wir hatten ein sehr groß angelegtes Abfallkonzept, unter anderem mit verschiedenen, wir haben sie dann Nährstoffinseln vor Ort genannt, wo die Fans vor Ort dann in separaten Mülleimern ihre Nährstoffe entsorgen konnten. Und also ich glaube, Cradle to Cradle zielt noch weit mehr auf die Materialien dahinter oder die Gewerke dahinter ab. Und ich glaube, wir haben da ein sehr schönes, zusammenhängendes Konzept entwickelt und auch umgesetzt.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Egal. ich wollte fragen, genau. Du hattest ja gesagt, Katrin, Mobilität und Logistik, Energie und Ernährung sozusagen sind die großen Felder. Kann man so ungefähr sagen, wie viel macht das aus eigentlich von dem Gesamtpaket? Sind das 70%, 80% sozusagen des Effektes? Kann man so eine Zahl nennen? Also so einfach so gefühlt ein Wert?
Ja, also man sagt so, dass 80-90% aller Emissionen, die bei einer Veranstaltung entstehen, in diesen Bereichen liegen. So, also bei einem Festival, das Outdoor stattfindet. Deswegen, das sind definitiv die großen Hebel aus der Emissionsbrille, die getätigt werden können.
Ihr habt euch aber dennoch auch um die kleinen Themen gekümmert. Also wenn man die ganzen Themenfelder sieht, wo ihr wusstet sozusagen, dass das nur am Ende sozusagen relativer, geringer Grenzeffekt ist, den das haben wird. Gehört das dazu, sich alles das vorzustellen? Also ich habe so überlegt, seid ihr am Anfang hingegangen, habt gesagt, okay, das ist das gesamte Spektrum dessen, was wir abdecken müssen und habt dann gesagt, hier, daraus ergeben sich 90 Einzelthemen, die wir dann angehen. Muss man sich das so vorstellen? Auch für die Leute, die das vielleicht dann selber bei ihrer Veranstaltung machen wollen?
Ja, also letztlich kann man sich das schon genauso vorstellen. Wir sind da rangegangen, zu schauen, was sind die Dinge, die für eine Veranstaltung notwendig sind. Und dann haben wir den Cradle-to-Cradle-Filter draufgelegt und auch geschaut, wo gibt es denn vielleicht einfach schon marktfähige Lösungen, die, ich sage jetzt mal auch low-hanging fruits, also die Dinge, die wirklich jetzt einfach schon machbar und umsetzbar sind. Und weil für viele Menschen erstmal Cradle to Cradle nicht so greifbar vielleicht ist und sich fragen, naja, gibt es denn das schon in der Praxis? Ja, es gibt zahlreiche, also hunderte Produkte, die einfach schon fest im Markt etabliert sind, die in dem Falle Cradle to Cradle zertifiziert sind, aber auch die eben an dem Cradle to Cradle Konzept, also dem die Zertifizierung nicht haben, aber eben daran orientiert produziert werden. Und das waren eben so die ersten Schritte zu gucken, wo geht das wirklich, wo gibt es das schon? Und dann immer abzuwägen, welches sind denn die besseren Optionen? Wenn wir gerade eben zum Beispiel schon beim Mehrweg-Thema waren, ist immer natürlich der Fokus auch aus Cradle-to-Cradle-Perspektive zu sagen, Mehrweg ist der richtige und der bessere Weg, unter der Voraussetzung, dass die Dinge, die im Kreislauf geführt werden, also die mehrfach verwendet werden auch materialgesund gemacht sind und halt aus einem Monomaterial, das tatsächlich auch nach dem gesamten Nutzungszeitraum wieder in den Kreislauf gelangen können. Und da gibt es dann zum Beispiel auch irgendwie eine Verordnung zu einer Hygieneverordnung, die besagt, dass bestimmte Kunststoffe, nachdem sie mit Lebensmitteln in Kontakt waren, nicht einfach so wieder eingeschmolzen werden können und direkt wiederverwendet werden. Das heißt, also die dürfen dann nicht wieder Becher oder nicht wieder Teller oder Schale werden, sondern die müssen dann eine andere Nutzung, die nicht lebensmittelecht ist, bekommen. Und das ist natürlich erstmal absurd, aber das auch herauszufinden und herauszustellen, das waren dann eben so Prozesse, wo wir gesagt haben, das ist auch auf der kleinen Ebene wichtig und sich auch eben die kleinen Dinge anzuschauen und zu gucken, was sind denn kleine Leuchttürme? Was sind Dinge, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht skalierbar sind, wie zum Beispiel eine Pommesgabel? Aber da, wo Einwegplastik vielleicht sinnvoll und notwendig ist, das kann ja zig verschiedene Einsatzrichtungen haben, zu zeigen, das ist aber möglich und bald wird es auch skalierbar sein. Also um diese Dinge auch schon mal aufs Radar zu bringen.
Jetzt komme ich doch auf, weil das auch eines meiner Lieblingsthemen, weiß ich nicht, aber so eine Überlegung ist, die ja immer in mir schwirrt, auf die Frage des Menschenbildes vom Anfang zurück. Es wird gleich klar, warum. Aber meine Frage von vorhin wäre gewesen, du hast gesagt, wir gehen von einem positiven Menschenbild aus. Der Mensch ist ja für die Welt jetzt ein Schädling und du hast so schön gesagt, er könnte ein Nützling sein. Ist das einfach eine Grundannahme, für die ihr euch irgendwann entschieden habt, oder habt ihr sozusagen auch fundamental die Erkenntnis gewonnen, sozusagen, dass der Mensch das sein will? Ich komme nämlich gleich auf Anreizsysteme zu sprechen und dafür spielt das ja eine wesentliche Rolle. Also will der Mensch das überhaupt? Und was braucht es dazu, dass er das will? Ist das kann man ein positives Menschenbild haben? Ich bin unschlüssig, um das gleich zu sagen. Also ist der Mensch jetzt faul und all diese Dinge? Oder will er eigentlich wirklich nützlich sein? Also nützlich nicht nur für den Planeten, sondern für die Gesellschaft etc.
Also dieses Bild kommt ein bisschen, das ist, beruht ja auch sehr auf dem Konzept von Michael Braungart und aus seinen Überlegungen. Und er sagt immer so schön, es ist nicht die Biomasse, sondern die zu wenig genutzte Hirnmasse. Das heißt, er vergleicht das zum Beispiel mit Ameisen, die rein von der Biomasse her deutlich mehr sind als wir Menschen. Und die schaden dem Planeten auch nicht. Um es jetzt mal ganz runterzubrechen. Und letztlich, glaube ich, ist es einfach auch eine Frage des Mindsets und sich zu überlegen, also es ist halt davon auszugehen, dass ein Mensch Positives sein möchte und ein Nützling sein kann, wenn wir es denn klug anstellen. Das ist, glaube ich, etwas, was in der aktuellen Situation, in der wir von Krise zu Krise rutschen, einfach auch ein Hoffnungsschimmer und auch ein irgendwie eine Energiequelle, glaube ich, so ein bisschen, aus der man Hoffnung schöpfen kann und zu sagen, also wo führt es hin, wenn wir, um es umzudrehen, wo führt es hin, wenn wir sagen, jeder Mensch ist ein Schädling, dann gibt es irgendwie ein paar Einzelmenschen, die vielleicht über Regulierung es hinbekommen können. Also das führt für mich in eine sehr unschöne Richtung von, wie kriegen wir dann eigentlich einen Wandel und wie können wir einen Wandel gestalten, und davon auszugehen, dass jeder Mensch einen Unterschied machen kann und jede Person dazu was beitragen kann, ist aus meiner Sicht die viel fruchtbringendere und dadurch auch der richtige Ansatz, um das als Grundannahme zu haben, dass es möglich ist, ein Nützling zu sein. Und wir müssen halt die Systeme und die Rahmenbedingungen schaffen, die das auch Menschen ermöglicht. Und das ist eben zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht der Fall.
Ist das vielleicht der Grund, Katrin, dass die Kulturbranche jetzt mal so ganz allgemein, also Musik, Kultur an sich, das ideale Testbett ist dafür, weil es da halt eben nicht vordergründig auf Gesetzgebung und wirtschaftliche Anreize ankommt, was ja der normale sozusagen Weg ist, den man gehen muss, der beschwerliche Weg, sondern wenn dann der Sänger der Lieblingsband oder die Sängerin vorne steht und das Statement gibt, ist das der richtige Hebel, eher über tatsächlich auch in so einem Fall über die Emotionen zu kommen und deswegen die Kulturbranche der richtige Ort und genau die Antwort auf die Frage, warum ich gesagt habe, warum jetzt Kultur, warum nicht eine langweilige Messe irgendwo? Ist es das?
Ja, das ist die kurze Antwort. Nee, ich glaube das tatsächlich. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand mit der gleichen Begeisterung über das Thema Nachhaltigkeit spricht, wie die Person über seine Lieblingsband spricht, ey, dann haben wir alles gewonnen, ne? Also ich glaube schon, dass Musik das ja so emotionalisiert und so eine identifikationsstiftende Funktion hat, diese Themen wahnsinnig toll aufgreifen und transportieren kann. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Chance. Und ich bringe noch mal ganz kurz das Beispiel Coldplay. Man merkt schon, dass ich kleiner Fan bin. Aber ich fand das total schön, dass sich die Band mit dem Thema Nachhaltigkeit so tiefgehend auch auseinandergesetzt hat und auch Sachen sichtbar gemacht hat, die sonst nicht sichtbar wären. Also vor Ort gab es ja diese kinetischen Dancefloors, auf denen Fans dann tanzen konnten und Energie erzeugen konnten, oder eben Fahrräder, die betrieben wurden und eine Batterie damit gespeist wurde. Und das Thema Energie, das ist ja nicht sichtbar. Also das ist ja so abstrakt, das kann man ja nicht greifen. Und dass die Band es geschafft hat, ihre Fans einzubinden und zu sagen, guckt mal, ihr seid diejenigen, die hier zu diesem Konzert beitragen und Energie erzeugen, das finde ich einen wahnsinnigen Mehrwert. Oder allein die Tatsache, dass sich so viele Menschen aufgrund von Coldplay über dieses Thema unterhalten und sich Gedanken machen. Also ich finde, das ist unschätzbar oder ein unschätzbarer Mehrwert.
Ich meine, das ist ja für mich irgendwie auch aus der Sicht zu fragen, wo liegen die praktischen Hebel. Das ist dann eher Jonas Thema sozusagen, welche Gesetzgebung braucht es, welche Anreize braucht es, wohl wissend, dass das alles natürlich sehr lange dauert, Zeit in Anspruch nimmt und Konflikte produziert, so von wegen Dinge, wo man sich nicht entscheiden kann. Und auf der anderen Seite im Grunde die emotionale Überzeugung, die man durch sowas leistet. Also als ich bei Billie Eilish hier in Berlin war, wenn sie über Diversität spricht beispielsweise, ja, und dann hören da so emotionalisierte Menschen zu, dann weiß man, dass das keine Kommunikationskampagne dieser Welt erreichen kann, was sie in diesem Moment erreichen kann. Und so genau ist es eben dann mit anderen Themen. Habt ihr da weitere Pläne jetzt in den Konzerten? Oder ich meine, Cradle to Cradle geht ja dann sozusagen von Feld zu Feld quasi weiter. Aber wäre das auch so eine Erkenntnis zu sagen, okay, wir bleiben in dieser Kulturbranche, weil aus genannten Gründen ist das der richtige Weg, kommunikativ auch Aufmerksamkeit zu erzeugen?
Also einerseits ist das Projekt natürlich, also die Konzerte sind gelaufen, aber das Projekt ist noch nicht vorbei. Das heißt, natürlich kommt jetzt noch erst der Summit am 22.11., der in Berlin in der Urania stattfinden wird. Und da möchten wir genau diese Themen, die wir im Labor Tempelhof angeschnitten haben und gezeigt haben, eben auch diskutieren und in die Breite tragen. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, in dem die Learnings, die wir ziehen können, die dann auch in dem Guidebook eben transparent dargestellt werden, anderen Menschen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, bitte, macht es besser und macht es nach. Also es ist wirklich ein Aufruf, um es nach und besser zu machen. Und ich glaube, da einfach auch noch in die Breite diese Nachricht zu tragen, ist auf jeden Fall was wir auch weiterhin in der Branche machen möchten. Na klar, also einfach die Awareness dafür auch weiter zu schaffen. Und grundsätzlich, glaube ich, kann man das Learning vor allem mitnehmen, dass eben diese emotionalisierende und die identitätsschaffende Perspektive natürlich für genau solche Kampagnen wichtig sind. Also dass Persönlichkeiten wie ein Bela B., wie ein Campino auf einer Bühne stehen und sagen, das, was hier passiert, ist ein erster Schritt, ist ein Anfang und wir haben es probiert, wir haben da ganz viel Energie reingesteckt und das soll jetzt weitergehen, dass genau solche Momente für eine Bewegung und eine Transformation eben genau wichtig sind. Und ich glaube, da gibt es total viele spannende Akteure, wie eben Katrin ja auch mit ihrer Kollegin Sarah und der Changency in dem Musikbereich einfach unterwegs sind und da genau die Arbeit leisten, die relevant ist, um eine Transformation anzustoßen. Glaube ich, ist es gut, wenn das weiter auch in anderen Bereichen funktioniert. Also ich glaube, wir bleiben nicht für immer in der Kulturbranche, aber wir freuen uns immer, freuen uns vor allem, dass da jetzt was losgetreten ist und losgeht. Ja. Ja.
Katrin, welches sind denn die Bands, die wir und Musikerinnen, Künstlerinnen, die wir da unterstützen müssen in Zukunft, mit denen ihr arbeitet?
Also wir haben jetzt mit unserer Agentur dieses Jahr mit Seed gearbeitet im Labor Tempelhof. Und mit dem Puls Open Air unter anderem. Und ansonsten, in Deutschland gibt es noch gar nicht so viele. Also Milky Chance noch, die eine eigene Nachhaltigkeitsmanagerin beschäftigen. Und ansonsten sind das eher so internationale Bands. Also die großen, die eben schon genannt wurden. Billie Eilish, Coldplay und so, ne? Also Jack Johnson, Joss Stone. Diese Art von Bands, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, es tut sich was und das ist schön. Also egal, ob das jetzt intrinsisch motiviert wie bei KKT, der Booking-Agentur der Ärzte und Hosen ist, die schon seit 10 Jahren auch mit Atmosphäre zusammenarbeiten und Emissionen ausgleichen, oder ob das wie jetzt bei Loft und SBS ist, dass sie wirklich aus Eigeninitiative auch dieses Projekt mit anschieben und unterstützen und diesem Thema so viel Raum geben und das auch die finanziellen Mehrkosten tragen. Also ich finde, das ist wirklich bemerkenswert und sehr schön zu sehen, dass dieses Thema verstärkt aufgegriffen wird. Und es ist auch total nötig, weil es irgendwann nicht mehr anders geht, ne?
Schon jetzt nicht mehr, aber das macht halt die Dringlichkeit sozusagen letzten Endes deutlich. Jonna, du hattest gerade den Summit angesprochen und es wird ein Guidebook geben, noch in diesem Jahr, was im Grunde ja jeder dann zur Hand nehmen kann und selber das umsetzen kann. Was sind so die naheliegenden Branchen, die ihr da seht, die sich am ehesten da orientieren können? Also wir reden ja auch aus Perspektive von Kommunikationsagenturen, Eventagenturen Unternehmen sozusagen, die ihr Marketing betreiben, was ich immer ein bisschen problematisch finde, weil die behaupten viel und die Frage ist, was steckt dahinter? Hier könnten sie es beweisen. Ihr habt ja im Übrigen auch, das habe ich gelesen, am Anfang das relativ bedeckt gehalten. Das heißt, ihr habt im Vorfeld nicht sehr viel kommuniziert, um genau diesem Marketing-Vorwurf sozusagen zu widerstehen, der dann heißt, das ist sozusagen eine reine Marketingmaschinerie wie in den Unternehmen. Aber was kann ein Unternehmen jetzt tun, was, ich sag mal so, im Vergleich zu einem Konzert natürlich ja, eine Messe hat, ein Messeauftritt irgendwo in Barcelona oder wo auch immer die rumschwirren auf den Konferenzen. Das ist wirklich so gedacht. Die nehmen das Guidebook und können sich das nehmen und können das dann alleine umsetzen oder brauchen sie Hilfe dabei? Ist das so simpel? Wie muss man sich das vorstellen, das Guidebook konkret?
Also das Guidebook wird vermutlich Anfang des Jahres dann veröffentlicht werden und das wird als Website veröffentlicht. Das heißt, das ist natürlich ein flexibles Format, wo Menschen einfach auch hands-on an Ideen und Anweisungen bekommen und Anleitungen, wie haben wir das gemacht und wie könnte man es noch machen und wie ist der Status quo und was sind vor allem auch die Herausforderungen. Also ich denke, in vielen Fällen sind die Lösungen ja schon da. Also in vielen Fällen ist es ganz auf der Hand liegend, was die optimale Lösung wird und es ist dann immer nur eine Frage des, wen spricht man an, welche Dienstleistung nimmt man auch in Anspruch und insofern, grundsätzlich, glaube ich, können viele und gerade die größten Hebel relativ einfach auch selbstständig umgesetzt werden. Natürlich gibt es an vielen Stellen immer noch Fragen, die viel weiter in die Tiefe gehen oder wo, also gerade aus Cradle-to-Cradle-Perspektive natürlich zu sagen, wenn wir auf die Materialebene schauen, auf die Materialgesundheit, dann sind das immer noch sehr tiefgreifende Fragen, die natürlich unterstützend durch zum Beispiel eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, die wir nicht machen, sondern eben die extern neutral von Auditoren veranstaltet wird. Das ist natürlich Unterstützung, um eine Orientierung zu bekommen, welche Produkte zum Beispiel schon welche Prozesse durchlaufen haben und daher gewissen Qualitätsansprüchen entsprechen. Und ich glaube, die Branchen, die da vor allem auch, also das, ich sage jetzt mal rein, neben der Musikbranche, ist, glaube ich, die ganz große Eventbranche, so wie du schon ansprachst, auch Messe ist ein großes Thema. Letztendlich alle Unternehmen haben an bestimmten Stellen Events, die sie planen. Ne? Also sei es irgendwie eine kleinere Konferenz oder sei es einfach nur das Meeting mit den 10 Kolleginnen. Also das sind ja alleine schon auch Möglichkeiten zu sehen, in der Anreise kann ich was machen. Ich kann irgendwie vegan-vegetarisches Essen anbieten. Also da sind ja wirklich die ganz, ganz auf der Hand liegenden und ganz low-hanging fruits, die jede Person umsetzen kann. Und ich glaube, darüber hinaus sind, was ich ganz am Anfang schon sagte, viele von den Bereichen, mit denen wir uns im Labor Tempelhof beschäftigt haben, eben auch Dinge, die in der kommunalen Entwicklung eine große Rolle spielen. Das heißt, in der Städteplanung und auch für kleinere Kommunen, die ja mittlerweile auch an vielen Stellen zum Beispiel KlimamanagerInnen anstellen und da versuchen, Maßnahmen umzusetzen. Also auch für diejenigen kann das Guidebook und das, was wir im Labor Tempelhof erarbeitet haben, ein wertvoller Input sein und Inspiration sein, um Transformationen im eigenen Wirkungsfeld anzustoßen.
Ja, ergänzend vielleicht noch, entschuldige nur ganz kurz, also die Zielgruppe ist wirklich VeranstalterInnen. Ne? Also der Report hat sich an politische EntscheiderInnen gerichtet und jetzt ist die Zielgruppe VeranstalterInnen. Und da sitzen wir eben, wie gesagt, dran und schreiben das momentan und versuchen eben, das auch so kompakt wie möglich zu machen, weil es gibt natürlich auch schon viele tolle Leitfäden auch, die verfügbar sind und wir versuchen eben nochmal so diesen Praxisbezug mit rauszustellen und vielleicht auch eben die Limitierungen, denn in der Theorie kann man sich ganz viel, ganz toll ausdenken und dann in der Praxis merkt man erstmal, oh okay, da stoße ich an meine Grenzen, das muss ich nochmal ändern. Also genau, das ist so der Fokus des Guidebooks.
Ja. Also ein wichtiger Unterschied für mich jetzt subjektiv betrachtet ist die Tatsache, dass ihr auch in dieser Zusammensetzung und auch mit diesem Thema und auch mit diesem Laborumfeld eine extrem hohe Glaubwürdigkeit habt, was das anbelangt. Ja, und auch mit dem Anspruch, mit dem ihr da rangegangen seid, eben zu sagen, so gut wie möglich und eben das auch entsprechend kommunizieren werdet entsprechend. Und eine Sache möchte ich nochmal wiederholen, von dem, Jonna, was du gesagt hast. Man könnte ja jetzt den Eindruck gewinnen, naja, okay, ich mache kein großes Konzert mit 60.000 Leuten und auch keine Messe mit 60.000 Leuten. Aber dass du gerade noch mal gesagt hast, egal wie klein die Veranstaltung ist, man kann sozusagen im Kleinen, und das ist das, was mir immer ein bisschen Probleme bereitet, wenn man hört, dass Leute sagen, naja, nee, wir machen da ja keinen Unterschied. Also ich alleine kann da ja keinen Unterschied machen. Meine kleine 20-Personen-Veranstaltung oder mein kleines Dorffest kann da keinen Unterschied machen. Und was man ja deutlich machen muss, ne, Gesellschaft besteht aus Individuen. Und das sind nun mal wir. Und das sind auch die 10, die das machen. Und das muss man vielleicht da nochmal ganz deutlich hervorheben. In dem Zusammenhang die Frage, wie konkret darf ich mir das vorstellen? Also da wird jetzt nicht diese Phosphorfirma in Berlin sicherlich genannt, mit der ihr das gemacht habt, weil das natürlich keinen Sinn macht, das in Berlin zu machen, wenn das Event irgendwo anders ist. Aber wie konkret werdet ihr da? Also ist das schon so, dass ich im Grunde auch ganz konkrete Dinge da letzten Endes finde, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das den Leuten sehr einfach macht, wenn sie, ich weiß, es muss jetzt nicht das vegane Menü sein, aber es so konkret wie möglich. Ist das so? Kann ich mir das so vorstellen?
Also ja, das ist schon die Idee, genau. Also zum Beispiel Partner, gerade die, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben, die sind ja auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon transparent auf der Website zu finden. Das heißt, auch jetzt können schon Menschen sagen, die Toiletten, die ich da gesehen habe, waren von diesem Anbieter und so. Mit denen, die haben doch auch beim Labor Tempelhof mitgewirkt, dann kann man da auch entsprechend natürlich schon reingehen. Also die Idee ist eben schon, dass es wirklich praktikabel wird und vor allem vielleicht auch nochmal die Abgrenzung dazu zu, was ist eine klassische Nachhaltigkeitslösung und was ist dann halt auch nochmal die Cradle-to-Cradle-Lösung die kreislauffähige, materialgesunde Lösung, die vielleicht auch ein bisschen zum Teil an einigen Stellen abweicht von dem, was man sich sonst vorstellt oder wo man leicht auch eben umstellen kann.
Genau, ja, es ist gerade noch so ein bisschen schwierig, eine Aussage zu treffen, weil wir gerade erst noch so dran sind, auch konzeptionell das aufzubauen. Ne? Also deswegen, ich glaube, wir tun uns da gerade noch schwer, das einzugrenzen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie es am Ende aussieht. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also Zielgruppe, Veranstaltungsbranche, professionelle VeranstalterInnen. Es werden transparent Hindernisse auch aufgezeigt und Empfehlungen gegeben, Ableitungen gegeben. Genau.
Also ich denke auch vor allem Fragen, die man sich stellen muss. Ne? Also letztlich sind ja viele Dinge am Ende auch eine individuelle Entscheidung in dem Prozess. Und sofern man sich aber die richtigen Fragen stellt, hilft das ja auch für eine Entscheidung, egal, also und dann halt auch ortsunabhängig, wenn es jetzt nun Anbieter X in dem besagten Ort nicht gibt.
Ja, also ich frage halt auch deswegen, weil ich kenne die Eventbranche und die Leute, die das machen und die solche Veranstaltungen planen und ne, die Abhängigkeiten, die es da, was ihr auch schon angesprochen habt, mit den Lieferanten gibt etc. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine große Bereitschaft zu erreichen ist. Allerdings die Bereitschaft sozusagen, sich mit allem, ich sage jetzt mal ganz salopp, zwischendrin, ja, also mit all diesen Kontexten, Dingen zwischendrin zu beschäftigen, da fehlte einfach die Zeit, das ist das Hauptargument, was man hören wird. Aber zu wissen dann am Ende, okay, ich könnte, ich sage es jetzt mal ganz simpel, ich versuche jetzt mal in deren Mindset zu denken, okay, was kann ich konkret machen? Also ich überspringe sozusagen diesen Part, wo ich sage, ja, ich weiß, dass ich das machen will, aber ich habe nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, sondern ich springe direkt ans Ende und sage, okay, das hört sich für mich plausibel an, das ist, wie Jonna das ein paar Mal sagte, so low-hanging fruit, kann ich eben machen. Kenne ich jemanden, der das für mich so machen kann oder kann einen Lieferanten ansprechen, sodass das umsetzbar ist. Also sodass man nicht erst diesen Podcast hören muss, also natürlich schon, aber nicht erst, man hat immer so salopp gesagt, ich muss ja nicht erst ein Studium machen, sondern ich kann es direkt umsetzen. Und das ist ja gerade bei Cradle to Cradle oder diesem Riesenthema Nachhaltigkeit so, dass man sagt, oh, ist das jetzt so kompliziert? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, nein, es ist überhaupt nicht kompliziert. Am Ende sind es viele Dinge, Schrauben, an die man drehen kann, an denen jeder drehen kann, ohne das gesamte Kontextwissen zu haben letzten Endes. Und das ist, glaube ich, in der praktischen Anwendung, wenn ihr jetzt noch ein bisschen hadert, wie tief ihr geht, würde ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten immer dieses Zeitargument kommt, dass man im Grunde keine Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen, weil die Messe ist ja schon in 8 Wochen oder sowas. Ne?
Ja, das ist aber tatsächlich auch die Zielsetzung dahinter. Ne? Also, dass es wirklich für Menschen gemacht ist, die wenig Zeit haben, die schnell eine Entscheidung treffen müssen und dann eben auch direkt schon zu dem Anbieter von Komposttoiletten auf die Webseite gehen können. Also das ist definitiv so, dass die erwähnten Kategorien von vorher Mobilität, Energie, Ernährung, Sanitär und so weiter dann auch in sehr kurzen, übersichtlichen Punkten so geclustert sind, dass man sofort weiß, ah, okay, ich beschäftige mich damit, ich kann das machen und das ist der passende Anbieter dafür.
Vielleicht noch eine ganz kurze, mir fällt immer noch auf, was wir am Anfang in einigen Gesprächen auch immer wieder gehört haben von Anbietern, war zum Beispiel das Argument, naja, das beste Konzert ist ja das, was nicht stattfindet. Oder am besten verwenden wir das gar nicht. Und das ist irgendwie das klassische Nachhaltigkeitsverzichtsargument, wo Cradle to Cradle eben sagt, wo Cradle to Cradle eben sagt, naja, es ist immer richtig, sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Voll und ganz. Aber eben auch zu sagen, wenn ich das mache, möchte ich es halt richtig machen. Und irgendwie ist es ja auch es ist ja ein sich selbst abschaffendes Argument, zu sagen, wir wollen das nicht machen. Und das da einfach nochmal darauf hinzuweisen, zu sagen, naja, wenn man langfristig auch bestehen will, dann müssen sich halt sehr, sehr viele Dinge auch strukturell ändern und je schneller auch eben Anbieter darauf vorbereitet sind, entsprechend ihre Produkte und ihre Dienstleistungen so anzubieten, dass sie eben verträglich für Mensch und Umwelt sind, dann ist natürlich auch da die Langlebigkeit, die Nachhaltigkeit ihres eigenen Unternehmens gesichert. Und das vielleicht auch nochmal in den Gesprächen das jeweils auch zu verankern. Und die Menschen da mitzunehmen, zu sagen, nee, es geht nicht darum, den erhobenen Zeigefinger rauszuholen und zu sagen, das, was ihr jetzt macht, ist schlecht oder so wie es, sondern eben zu sagen, lösungsorientiert zu schauen, wie können wir es denn jetzt besser machen, wie können wir einen Wandel vorantreiben und da dann eben auch gerade wirklich mit sehr großen, einflussreichen, da sind ja Unternehmen dabei, die wirklich riesig sind und dass die einen Unterschied machen können, wenn sie was bei sich umstellen und das passiert ja auch zum jetzigen Zeitpunkt schon in der Praxis, sei es im Textilbereich oder in der Baubranche. Das sind klassische Beispiele, wo wirklich auch schon viel angestoßen wird, was auch die dreckigsten Industrien zurzeit sind. Und insofern, glaube ich, ist das aber auch nochmal eine wichtige Perspektive, immer mit reinzubringen, zu sagen, es geht darum, einen positiven und für euch auch wertschöpfenden Lösungsweg zu finden, nachhaltig und kreislauffähig zu sein und zu werden.
Ja, ich würde ganz kurz, weil ich kann es nicht stehen lassen, dass das beste Konzert ist, dass das nicht stattfindet, auch aus der Nachhaltigkeitsbrille. Das stimmt nicht. Also das ist natürlich kompletter Bullshit, sowas zu sagen, weil dann kann man auch direkt sagen, man schafft sich selbst ab. Also das Leben an sich verbraucht Ressourcen. Ne? Deswegen sind wir da vollkommen auf der gleichen Linie, dass jegliche Art zu leben, zu konsumieren, zu feiern, sonst was, so nachhaltig und kreislauffähig wie möglich sein muss. Und trotzdem finde ich aber schon den Verzichtsgedanken auch spannend, weil wir einfach sehr viele planetare Grenzen auch schon überschritten haben. Und ich glaube, dass kurzfristig eventuell sogar über das Weglassen von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen nachgedacht werden muss. Weil wir weit in der Krise stecken.
Also beispielsweise, das kann man mit Sicherheit eines auch meiner anderen Themen für den Bereich Bekleidung, Textil, Mode sagen. Ja? Also da wissen wir, dass man auf sehr, sehr viel verzichten könnte. Und das ist auch jedem eingängig, ja? Dass man sagen kann, das muss alles nicht sein. Und da, wo wir uns dahin manövriert haben, das ist ein absoluter Irrsinn. Und der Verzicht darauf tut nicht weh und ist nicht schlimm und ist keine Katastrophe. Ich muss sagen, was mir besonders daran gefallen hat, an dem Gespräch mit euch und an diesem Thema, und das liegt nicht nur daran, dass es um Konzerte geht, also ich bin jetzt nicht Fan dieser Bands, aber sind dann andere, aber was mir besonders daran gefällt, ist die Tatsache, dass obwohl es um ein schwerwiegendes Thema geht, ihr eine sehr positive Perspektive darauf vermittelt. Also das heißt eben genau nicht, dass das alles beschwerlich ist und schwierig, sondern dass es sogar richtig spannend und interessant und erfreulich sein kann, was man erreichen kann. Und das habt ihr in diesem Gespräch gezeigt. Das ist auch die gesamte Kommunikation, die ich so wahrgenommen habe. Und wie gesagt, das liegt nicht nur daran, dass es jetzt um Musik geht, dass es um emotional, um Konzerte geht sozusagen, die einen emotional berühren, sondern das liegt daran, wie, ja, das positive Menschenbild oder das positive Bild, was man vermittelt. Und insofern danke euch beiden dafür. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ihr habt, finde ich, genau den richtigen Weg, ihr beide, aber ihr auch als Projektpartner und alle, die da kommunikativ zumindest jetzt dabei waren, das sehr gut vermittelt, dass das eine Herausforderung ist, aber eben einer, dem man positiv begegnen kann. Und wir werden in den Shownotes alles verlinken, wo das Guidebook zu finden ist. Das müssen wir jetzt nicht erwähnen. Labor Tempelhof kann sich jeder angucken oder googeln, wenn es nicht schnell genug geht. Alles zu finden, alles sehr transparent und sehr interessant. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr in unserem kleinen Podcast zu Gast wart. Ich wünsche euch mit dem Summit sehr viel Erfolg, mit der Jahresendarbeit, die ihr jetzt noch offenbar zu leisten habt, um das Guidebook fertigzustellen. Also herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank dir.
Ja, danke, Frank.